Willkommen zur 28. Folge von Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen, dem Podcast von Visalo Immobilien. Heute geht es um das Thema Neubau von Häusern. Als Experten für dieses Thema haben wir Mirko Heinz von Karebau eingeladen. Er wird uns erläutern, welche Aspekte beim Hausneubau zu beachten sind und welche Fehler man dabei auf keinen Fall machen sollte. Los geht es wie gewohnt nach dem Intro.
Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Der Podcast von Visalo Immobilien mit Philipp Hildebrand.
Ja, willkommen zur Podcast-Folge. Heute haben wir Mirko Heinz hier. Er arbeitet bei Karebau und sorgt dafür, dass Familien und andere glücklich ein Haus bauen. Vielleicht magst du dich einmal vorstellen, Mirko.
Ja, erstmal moin. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Mirko Heinz. Ich bin bei der Firma Karebau in der Vertriebs- und Geschäftsleitung tätig und darf Kunden und Interessenten in ihr Eigenheim verhelfen.
Das hört sich klasse an. Euch gibt es ja auch schon relativ lange. Vielleicht magst du da noch ein, zwei Worte zu verlieren?
Ja, gerne. Also wir sind mittlerweile seit knapp 30 Jahren im Bausegment unterwegs. Gestartet hat das Ganze mit Dirk Kage als damaliger Maurermeister. Hat er das Unternehmen gegründet, mit 3 Personen gestartet und heute, knapp 30 Jahre später, sind wir in Betrieb mit knapp 150 Mitarbeitern.
Perfekt, das hört sich gut an. Dann kannst du uns ja bestimmt auch die Fragen rund um das Thema Hausbau beantworten.
Da gehe ich mal ganz stark von aus.
Ja, kommen wir gleich zur ersten Frage. Welche Trends gibt es derzeit beim Hausbau?
Trends im Neubausegment schwanken. Was wir in den letzten Jahren ganz viel gesehen haben, dass der Baustil in Richtung Stadtvillen, Stadthäuser sehr stark nachgefragt war, hängt damit zusammen, dass man natürlich in den Obergeschossen dann gerade Wände hat, gerade Außenwände, keine Dachschräge, große Platzausnutzung, die man dadurch generieren konnte. Das war ein Trend, den wir in den letzten Jahren verzeichnen konnten. Mittlerweile ist es so, dass man gar nicht sagen kann, dass es wirklich ein Gebäudetyp gibt, der einen Trend darstellt, sondern eher das gesamte Hauskonzept ein Trend geworden ist. Das bedeutet, viele Interessenten, viele Hausbausuchenden entscheiden sich zwischen einem Typenhaus und einem Individualbau. Und was wir merken in den letzten Jahren ist, dass der Individualbau stark angezogen hat und die Bauinteressenten nicht das Haus zwangsläufig von der Stange haben wollen, sondern wirklich das gesamte Konzept von Null aufbauen wollen, um dann ihr Traumhaus zu konzeptionieren.
Alles klar. Das klingt sinnvoll. Kommen wir gleich zur nächsten Frage. Was sind so deine Learnings? Worauf sollte man beim Hausbau achten?
In meinen Augen ist das Wichtigste, auf das man achten sollte, dass man ein gesundes oder vernünftiges, gut durchdachtes Gesamtkonzept schafft. Das fängt von der Grundlage der Gebäudekalkulation, beziehungsweise nicht nur der Gebäudekalkulation, sondern der Gesamtkostenkalkulation. Da fängt das schon an, dass man die 3 Säulen der Kosten betrachtet. Das ist das Grundstück, das Haus und die sogenannten Baunebenkosten. Das muss auf vernünftigen Füßen oder, wie man in der Baubranche sagen würde, Fundamenten stehen. Darauf baut am Ende des Tages alles auf. Und dann geht es natürlich relativ zügig in die Konzeptionierung des Hauses. Sprich, welche Größe wird benötigt, welche Räume, wie sind diese Räume aufgeteilt, welche Ausrichtung soll jeder Raum haben, wie soll das Haus wirklich genutzt werden. Und zu guter Letzt geht es dann natürlich in die Ausstattungsdetails eines Hauses, wo dann schon, sehr detailliert drüber nachgedacht werden sollte, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, was möchte ich jetzt haben, was möchte ich gegebenenfalls später haben.
Alles klar. Das Thema Energie und Energieverbrauch ist im Moment auch ein sehr, sehr großes Thema. Wie sieht das aus mit den Energieeffizienzklassen? Was ist da sinnvoll? Auf welche Energieeffizienzklasse sollte ich achten beim Neubau?
Das ist aktuell wieder ein sehr spannendes Thema, denn ich weiß nicht, inwieweit du das verfolgt hast in den letzten Jahren, aber es gab lange, lange Zeit ja die sogenannte KfW-Förderung von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, wo die Neubauten, die energieeffizient erstellt wurden, mit zinsgünstigen Darlehen und sogar Tilgungszuschüssen bezuschusst worden sind. Das Ganze wurde dann letztes Jahr im Januar knall auf Fall von der KfW eingestellt. Die Gelder wurden sozusagen abgeschafft. Es konnte nichts weiter beantragt werden für einen gewissen Zeitraum und seit diesem Monat, dem 1.3., hat die KfW-Bank wieder neue Förderprogramme und Rahmenbedingungen rausgegeben und aufgrund dessen ist der Markt wieder etwas im Wandel, muss man ganz ehrlich sagen. Denn die KfW-Programme, die jetzt neu auferlegt wurden, sind etwas komplizierter als die davor, bieten aber sehr gute Konditionen, die in der Gesamtfinanzierungsbetrachtung eines Bauvorhabens durchaus Sinn machen können. Mhm. Dementsprechend ist es wichtig, dass man bei der Planung des Objekts und Kostenermittlung immer schaut, Kosten nutzen, was muss ich reinstecken, um welche Effizienzklasse zu erreichen und wie sieht dadurch dann mein Mischzins in der Gesamtfinanzierungsbetrachtung aus?
Alles klar, also ist es eine individuelle Betrachtung, welche Energieeffizienzklasse macht für mich oder für mein Bauvorhaben Sinn?
Definitiv. Also man muss es immer mit den Investitionskosten gegenüberstellen, denn egal in welcher Effizienzklasse man unterwegs ist, ist das A und O, dass die Häuser eine vernünftige thermische Hülle haben. Mhm. Das ist das Wichtigste. Das ist, als wenn du dich abends unter die Bettdecke legst und links und rechts und an den Füßen die Decke einmal umklammerst, die Wärme staut sich, es wird warm, da kann das Fenster auch gerne im Winter aufbleiben. Es ist trotzdem warm für einen und das ist das A und O beim Haus. Dementsprechend bedeutet die beste Effizienzklasse nicht zwangsläufig auch, dass ich die niedrigsten Energiekosten habe.
Okay, alles klar. Was sollte ich bei der Ausrichtung des Hauses beachten?
Das ist ganz unterschiedlich. In der heutigen Zeit ist es wichtig durch das Thema erneuerbare Energien, dass man natürlich schaut, inwieweit lässt die Kubatur meines Hauses beispielsweise eine Photovoltaikanlage zu. Photovoltaikanlage, eigene Stromerzeugung, die Autarkie, die man gerne erreichen möchte, um unabhängiger zu sein, was die Versorger angeht. Dafür ist natürlich die Sonnenausrichtung wichtig auf dem Dach, dass man schaut, wo habe ich den bestmöglichsten Sonnenertrag, um möglichst effizient die Anlage betreiben zu können. Das ist Punkt 1, wo wir heute sehr stark darauf achten sollten bei der Ausrichtung des Hauses. Auf der anderen Seite zählt natürlich aber auch dazu, wie möchte ich später meine Außenanlagen herstellen. Möchte ich gerne eine Südwestterrasse haben? Möchte ich lieber eine Ostterrasse haben. Das hängt dann immer mit den Wünschen der Bauherren zusammen und natürlich auch, das muss man auch dazu sagen, nach den Vorgaben, die es gegebenenfalls im Baurecht gibt.
Alles klar.
Es gibt Baugebiete oder Grundstücke, da ist die Ausrichtung der Dächer beispielsweise vorgegeben. Da müssen wir aufpassen.
Mhm. Wahrscheinlich, damit es ein einheitliches Gesamtbild dann ergibt.
Genau so sieht es aus.
Alles klar. Was sind denn die Unterschiede zwischen Bauen mit Bauträger, Architekt und Generalunternehmen?
Drei völlig unterschiedliche
Konzepte
kann man sagen, genau, das kann man so sagen. Das typische Bauträgergeschäft muss man sich eigentlich so vorstellen, dass als Bauherr ein Auftrag vergeben wird an ein Unternehmen, welches dann diese Aufträge weiterverteilt, mhm, an die Nachunternehmer, Subunternehmer, wie immer man die Firmen deklarieren möchte. Und die jeweilige Gewährleistung liegt dann im Endeffekt bei den ausführenden Gewerken, mhm, für den Bauherrn. Der Generalunternehmer ist für alles verantwortlich. Das bedeutet, als Auftraggeber erteilt man dem Generalunternehmer den Auftrag zur Realisierung oder Bau des Hauses. Und der Generalunternehmer ist dann sowohl in der Planungs-, in der Konzeptphase als auch in der Bauabwicklung, also Bauausführung und der Gewährleistung, der Ansprechpartner für die Bauherren. Sozusagen alles aus einer Hand kann man das Ganze definieren. Und beim Architekten ist es so, man hat einen Ansprechpartner, der sowohl oder im ersten Step die Konzeptionierung des Hauses vornimmt, einen Bauantrag einreicht, die Baugenehmigung einholt und über den dann eine sogenannte Einzelvergabe stattfindet. Das bedeutet, der Architekt bemüht sich dann für das Objekt Ausschreibung vorzunehmen, die ganzen Gewerke einmal auszuschreiben, Preise einzuholen, sammelt das Ganze dann und ist dann sozusagen für die Bauherren derjenige, der sagt, pass auf, nimm mal die Firma, nimm mal die Firma, nimm mal die Firma. Der Architekt überwacht dann in den meisten Fällen natürlich auch noch die Abwicklung. Das ist die dritte Variante.
Alles klar, das hört sich gut an. Du hattest das eben schon ein bisschen angedeutet. Wahrscheinlich gibt es da schon eine Einschränkung, aber kann ich eigentlich jedes Haus auf mein Grundstück bauen?
Auf gar keinen Fall.
Das habe ich befürchtet.
Auf gar keinen Fall. Es ist sogar noch viel komplizierter, als man sich das eigentlich vorstellt. Denn wir müssen zunächst mal unterscheiden, in welchem Bundesland sind wir unterwegs. Sind wir in Schleswig-Holstein? Sind wir in Hamburg? Sind wir in Niedersachsen? Jedes Bundesland hat eigene Bauvorschriften, eine sogenannte Landesbauordnung, die eingehalten werden muss. Das ist schon mal Punkt 1. Dann gibt es in den Bundesländern, in den einzelnen Gemeinden, Städten, auf jedem Grundstück ein unterschiedliches Baurecht. Das kann durch einen sogenannten Bebauungsplan vorgegeben werden oder auch durch einen sogenannten Baustufenplan. Den haben wir in Hamburg beispielsweise, den Baustufenplan. Im Grunde genommen muss man jedes Grundstück einzeln für sich selbst betrachten. Das bedeutet, wenn ich als Bauinteressent vorhabe zu bauen, ich habe gewisse Vorstellungen, gewisse Wünsche, die erfüllt werden sollen, muss man sich seinen Berater schnappen, der muss das Grundstück einmal auf Herz und Nieren prüfen, was kann das Grundstück baurechtlich und geht das mit den Wünschen und Zielen der Kunden d'accord. Und dann kann man erst sagen, jawohl, das passt oder das passt nicht, wir müssen Plan B verfolgen.
Entweder anderes Grundstück oder anderes Haus.
Genau so sieht's aus.
Alles klar. Was ist der Unterschied zwischen Fertighaus und Massivhaus?
Das ist eigentlich schnell beantwortet. Ein Fertighaus, musst du dir vorstellen, ist werkseitig vorproduziert. Da werden im Endeffekt durch große LKWs die Wände noch geliefert, werden wie so ein Puzzle zusammengestellt, zusammengepackt auf der Baustelle und dann geht es mit dem Innenausbau los. Beim Massivhaus ist es die gute deutsche Handwerkskunst, kann man so schön sagen, wo wirklich noch Stein auf Stein alles in Massivbauweise in einzelnen Schritten hergestellt wird.
Okay. Das heißt wahrscheinlich, das Fertighaus kann schneller zusammengebaut werden. Was ist dann ein Nachteil davon?
Nachteil ist eine gute Frage. Hat man überhaupt einen Nachteil? Also ein Fertighaus hat den großen Vorteil, das muss man ganz ehrlich sagen, dass es zügig auf dem Grundstück hochgezogen wird. Ja. Das ist der Vorteil. Was man darunter aber auch oder noch berücksichtigen muss, sind natürlich die Produktionszeiten. Ein Fertighaus ist in der Regel nicht innerhalb von 4 Wochen vorproduziert und kommt dann innerhalb von 4 Wochen aufs Grundstück, sondern da gibt es natürlich auch in den meisten Fällen bei den meisten Anbietern gewisse Wartezeiten, die eingehalten werden müssen. Und was man auch nicht verkennen darf, der Innenausbau eines Fertighauses benötigt trotzdem seine Zeit. Mhm. Das Massivhaus braucht in seiner Herstellung etwas mehr Zeit, weil es natürlich Stein auf Stein hergestellt wird. Und die Erfahrung zeigt aber, dass man dafür in der Vorbereitungszeit, also in der, ich nenne es jetzt mal Produktionszeit beim Vergleich zum Fertighausanbieter, zügiger starten kann.
Alles klar. Ist es auch so, dass das Massivhaus besser anpassbarer ist an die eigenen Vorstellungen? Oder geht das mit dem Fertighaus auch?
Ich würde sagen, ja, es hängt aber immer mit den Anbietern zusammen.
Alles klar.
Es gibt natürlich auch ganz viele Anbieter auf dem Markt im Fertighaussegment, die erstellen noch Individualbauten. Beim Massivhaus ist es so, man kann seinen Wünschen, Träumen etc. Kann man nachkommen, würde ich mal sagen.
Alles klar, da geht alles.
Ja.
Perfekt. Wie läuft denn grundsätzlich so eine Hausbauplanung ab? Wie kann man sich das vorstellen?
Im ersten Step muss man, wie wir eben schon einmal eingangs sagten, erstmal schauen, was kann das Grundstück baurechtlich. Das bedeutet, der Verkäufer, Berater schaut sich das Grundstück an, zieht einmal die baurechtlichen Vorgaben hinaus und stellt das mit den Kunden, Wünschen und Zielen gegenüber und schaut, passt das Ganze erst einmal. Wenn das Ganze passt, geht man in die Konzeptionierung des Hauses. Das bedeutet, man schaut, welcher Haustyp soll generiert werden, welche Grundrissaufteilung, wie sollen die Außenansichten aussehen, wie soll das Objekt später auf dem Grundstück stehen. Wenn das Ganze dann gemacht wurde, kann man aus der vorab erstellten Grobkalkulation, die kann man schon gerne vorab erstellen, aufgrund der Wünsche, die die Interessenten äußern. Mit der vorliegenden Planung kann dann auch ein Festpreis ausgesprochen werden, sodass wir dann durch die Massen und Mengen, die aus den Zeichnungen resultieren, genauere Angaben über die exakte Angaben über die Herstellungskosten machen können.
Alles klar. Perfekt. Und dann kann es theoretisch losgehen?
Jein. Also man hat natürlich noch eine kleine Hürde zu überwinden, und zwar ist das die Baubehörde. Das ist das Einzige, was einem zügigen Baustart noch im Wege stehen würde. Das Ganze, was natürlich geplant wird und gebaut werden soll, muss noch einmal abgesegnet werden. Das bedeutet, es muss ein ganz offizieller Bauantrag eingereicht werden bei der Behörde. Die haben je nach baurechtlichen Vorgaben, sei es ein Bebauungsplan, Baustufenplan oder welches Baurecht auch immer greift, gewisse Vorlaufzeiten, Bearbeitungszeiten, die können von 4 Wochen bis 3-4 Monate dauern. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und mit Eingang der Baugenehmigung kann man dann den Baustart auch festlegen.
Alles klar. Gut. Genau. Was ist denn eigentlich das Teuerste am Haus bauen?
Wenn man über die Ausstattung eines Hauses spricht und guckt, was da das Teuerste ist, dann würde ich tatsächlich sagen, es ist der Keller. Der Keller ist mittlerweile ich nenne es jetzt mal Luxusgut, welches man sich als Bauherr leistet, denn es ist in den meisten Fällen unterirdischer Wohnraum. Also es ist im Endeffekt das Erdgeschoss einmal tiefer gesetzt in den Keller, der bewohnbar ist, wenn man möchte. Und der Keller kann als Ausstattungsdetail mitunter das teuerste sein, was auch ganz stark an den Bodenverhältnissen hängt. was für Erde habe ich drin, wie muss ich meinen Keller abdichten, welches Konzept beim Keller muss erstellt werden etc. Das kann einer der teuersten Details werden.
Alles klar, also sollte man sich gut überlegen, ob man das wirklich braucht.
Definitiv.
Oder ob man das vielleicht mit dem Dachboden oder sowas auch schon klarkommt.
Oder lieber vom Keller die Hälfte des Geldes in die Hand nehmen und das Haus größer machen, wenn es baurechtlich geht. Das ist mein Tipp an Bauinteressenten, zu sagen, komm, ist der Keller zwangsläufig unbedingt notwendig oder kriegen wir die Räume oder vielleicht einen Teil der Räume, die benötigt werden, auch in die oberirdischen Geschosse platziert. Und wie du richtig sagst, dann lieber vielleicht einen Spitzbodenausbau mit einbeziehen, der kostentechnisch nicht mal ansatzweise in die Richtung eines Komplettkellers geht.
Alles klar. Welche Heizung ist heutzutage sinnvoll? Was sollte man beim Neubau einbauen?
Ich rate den Kunden immer dazu, über eine Wärmepumpe nachzudenken. Gasbrennwertherm ist ein aussterbendes Medium, das muss man ganz klar sagen. Die Politik ist stark am Rühren, dass die Gasbrennwertherm nicht mehr verbaut werden, in Anführungsstrichen abgeschafft werden. Ich würde zu einer Wärmepumpe raten, egal in welchem Segment, ob es eine Sohle-Wärmepumpe ist, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist, was auch immer, in Kombination mit der eigenen Stromerzeugung über eine Photovoltaikanlage, ist das in meinen Augen das Nonplusultra.
Alles klar, das hört sich sinnvoll an. Was ärgert einen hinterher am meisten, wenn man es in der Bauphase nicht berücksichtigt hat?
Zu wenig Steckdosen.
Zu wenig Steckdosen?
Glaub mir, das ist eins der gravierendsten Themen. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, wenn man die Elektroplanung vornimmt vor Ort und sagt, hier der Lichtschalter, da die Steckdose und man dann später im Haus wohnt und dann den Staubsauger irgendwo reinstecken will, den Stecker, und da keine Steckdose ist, das ärgert einen. Also Steckdosen kann einer der ärgerlichsten Punkte sein, wenn man da eine vergisst.
Alles klar. Das stimmt, ich glaube, das kennt jeder von alten Häusern, da ist es ja wirklich,
richtig.
Da findet man die nur sehr spärlich.
Richtig.
Macht ein Kamin oder ein Kaminanschluss Sinn?
Jein. Das kann man nicht wirklich mit Ja oder Nein beantworten. Muss man ganz ehrlich.
Ist eine Frage von den individuellen Anforderungen oder Wünschen.
Ja, und auch den Wünschen, genau. Also es gibt natürlich ganz, ganz, ganz viele Bauherren, die sagen, Mensch, dieses Knistern, dieses Feuer, dieser Geruch, wenn ich dann Holz nachlege, das möchte ich unbedingt haben im Haus. Da muss ein Schornstein rein oder ein Ofen, ohne Frage. Aber um Wärme im Haus zu erzeugen, braucht man diesen Schornstein nicht. Durch diese thermische Hülle, die man heutzutage baut, ist das Haus so pottendicht, dass die Wärme nicht in dem Umfang wie vor 30, 40 Jahren nach draußen dringen kann. Das bedeutet, wenn ich dann einen Ofen drinne habe und da wirklich meine 3-4 Holzscheite reinschmeiße, dann sitzen wir im tiefsten Winter in den Häusern mit kurzer Hose und T-Shirt und nicht mit der großen, dicken Wolldecke oder Wärmflasche. Die braucht man dann definitiv nicht mehr.
Alles klar. Also kann man schon die Badeshorts rausholen.
Perfekt. Definitiv.
Bauen ist ja nicht ganz günstig. Kann man durch Eigenleistung den Baupreis reduzieren? Und macht das Sinn?
Ob es Sinn macht, muss jeder für sich selber am Ende des Tages wissen. Ja, man kann natürlich auf den ersten Blick Kosten reduzieren. Das ist Fakt, definitiv. Die Frage ist nur, wenn man sagt Eigenleistung. Eigenleistung bedeutet ja, dass man diese Arbeiten wirklich durch eigene Hände fertigt oder fertigstellt. Nehmen wir mal das Beispiel Maler- und Oberbelagsarbeiten. Häufig gefragtes Thema, möchten wir gerne in Eigenleistung machen? Wollen wir Geld mitsparen? Ja, auf den ersten Blick in der Kalkulation, in der Gebäudekalkulation geht eine große Summe raus. Wenn man dann als Bauherr aber später feststellt, Mensch, so toll sind die Arbeiten gar nicht, ich hole mir doch mal lieber eine externe Firma dafür ran, ist ja immer noch Eigenleistung dann in dem Moment im Hinterkopf, dann kann es teuer werden. Dann kann es wirklich teuer werden. Wenn man es durch eigene Hände fertigt, dann ja, Kostenersparnis sehe ich dann schon, wenn einem das Ergebnis danach natürlich auch gefällt. Ansonsten hat man keine Kostenersparnis, wenn man sagt, wir nehmen es raus und vergeben es offiziell an eine andere Drittfirma, dann macht es in meinen Augen weniger Sinn.
Das heißt, man muss sich wirklich vorher die Frage stellen, kann ich das vielleicht selbst überhaupt machen, gut machen mit einem Ergebnis, womit ich zufrieden bin? Und will ich es auch machen?
Genau.
Habe ich die Zeit dafür, weil im Endeffekt fehlt ja auch dann die Arbeitszeit quasi für den echten Job.
Richtig. Oder also viele machen es dann ja gerne in ihrem Urlaub. Die nehmen dann nochmal 3 Wochen Urlaub, bevor die Übergabe des Hauses stattfindet, um dann diese Eigenleistung zu machen. Frage ist auch, ob ich denn einen Teil meines Jahresurlaubs dafür aufopfern möchte, zu spachteln, zu schleifen, zu tapezieren, zu streichen. Jedem selbst überlassen am Ende des Tages. Aber ich rate dazu, wenn man ein vernünftiges Ergebnis haben möchte, dann lass das Profis machen.
Alles klar. Schwieriges Thema, aber wird immer häufiger gefragt. Was passiert eigentlich, wenn das Bauunternehmen während des Baus pleite geht?
Tja, haben wir leider auf dem Markt in den letzten Jahren häufiger gesehen, mitbekommen, dass einige Firmen es nicht überstanden haben, gewisse Zeiten. Was Wo man darauf achten sollte, ist bei den Unternehmen das Vertragsrecht. Das ist in meinen Augen eins der wichtigsten Punkte. Die sogenannten Zahlungspläne sind ein wichtiger Punkt, auf den man ein Auge werfen sollte. Und heutzutage sollte man darauf aufpassen, dass auch Fertigstellungsbürgschaften von dem Unternehmen mit ausgehändigt werden. Oder wenn auch die Nachfrage kommt, bietet ihr Gewährleistungsbürgschaften an, dann ein Nein kommt, wäre ich auch ein bisschen vorsichtig mit. Das sind so in meinen Augen die wichtigsten Punkte, auf die man beim Vertragswerk achten sollte. Beziehungsweise, was man auch im Vorwege gerne machen kann, ist natürlich, sich über das Unternehmen banktechnisch zu informieren. Wie ist das Unternehmen finanziell aufgestellt? Mhm. Wie lange ist das Unternehmen schon auf dem Markt? Was ist es überhaupt für ein Unternehmen? Ist es eine GmbH oder eine andere Gesellschaftsform? Das sind Punkte, da sollte man schon drauf achten.
Okay. Bürgschaft heißt in dem Zusammenhang, dass irgendjemand anders dafür bürgt, dass das Haus fertiggestellt wird, zum Beispiel eine Bank?
Korrekt. Es gibt Banken, es gibt Versicherungen, über die dann diese Fertigstellungsbürgschaften am Ende des Tages ausgestellt werden können, beziehungsweise ausgestellt werden. Und ja, gibt es natürlich unterschiedliche Anbieter
für. Das heißt, wenn in dem Fall der Bauunternehmer pleite geht, dann ist die Versicherung dran und stellt das Geld zur Verfügung oder sorgt für die Durchführung.
Genau, die übernimmt dann halt den Part der Fertigstellung zu einem gewissen Prozentsatz, der schon vorher angesetzt worden ist für das Objekt. Das ist aber, wie gesagt, alles vertraglich geregelt, beziehungsweise ist auch mitunter im BGB geregelt.
Alles klar. Ja, kommen wir, glaube ich, mit zur spannendsten Frage. Mit welchen Kosten muss ich denn beim Hausbau ungefähr rechnen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Hätte ich die Glaskugel, könnte ich es ganz genau sagen. Es ist wirklich ganz unterschiedlich. Es ist sehr stark abhängig von den Grundstücksgegebenheiten. Es ist abhängig von den Kundenwünschen, der Gebäudegröße, den Ausstattungsdetails, als natürlich auch Gegebenheiten, die im Vorwege einfach keiner wirklich sehen kann. Mhm. Wie beispielsweise beim Kellerbau die Witterung, wenn es regnet, die Kellergrube vollläuft, abgepumpt werden muss. Das weiß keiner im Vorwege zu 100%. Aber wenn man das jetzt mal in einer Summe zusammenfassen möchte, dass man mal so einen Anhaltspunkt bekommt, geht so ein Haus in einer grundsoliden Gebäudeausstattung so bei roundabout 2.300, 2.400 Euro den Quadratmeter Wohnfläche los. Abweichungen können natürlich nach oben und unten stattfinden, selbstverständlich. Wenn man sich dazu entschließt, ein fertig geplantes Haus beispielsweise zu kaufen oder zu bauen, sprich ein sogenanntes Typenhaus, geht der Quadratmeterpreis dementsprechend weiter nach unten. Möchte ich mein Objekt aber individualisieren oder stark individualisieren mit gewissen Anpassungen oder Ausstattungsdetails, dann sind auch Quadratmeterpreise von 3.500 Euro möglich. Es hängt alles mit den Wünschen und Vorstellungen der Bauherren zusammen.
Alles klar, das war schon mal ein guter Anhaltspunkt. Man hört ja überall von gestiegenen Baukosten. Ist denn jetzt ein guter Zeitpunkt zu bauen?
Ja.
Warum?
Es gibt keinen besseren Zeitpunkt. Weil wir alle nicht wissen, was in der Zukunft passieren wird.
Das stimmt.
Die Baukosten in den letzten anderthalb Jahren sind natürlich explodiert. Das muss man ganz klar sagen. Die CO2-Besteuerung hat eine gravierende Rolle gespielt. Materialien, Lieferfähigkeiten war für viele ein Problem. Nicht für alle, aber für viele. Der Zinsmarkt derzeitig ist viele denken, wir haben jetzt gerade eine Hochzinsphase und bauen ist nicht mehr möglich. Das sehe ich etwas anders. Wenn wir uns den Zinsmarkt mal der letzten 15 Jahre anschauen, dann sind wir momentan auf einem Zinsniveau, wie wir es auch schon vor 8 oder 9 Jahren beispielsweise hatten. Ja, das stimmt. Das bedeutet, wir waren die letzten Jahre, wenn man sich den Zinsmarkt anschaut, ehrlich gesagt verwöhnt.
Sehr stark verwöhnt sogar.
Bau- und Bestandskaufsegment. Es pendelt sich jetzt gerade wieder so ein bisschen ein. Wie gesagt, was die Zukunft bringt, weiß keiner. Ich vermute, es wird nicht günstiger werden. Also es wird im Rohstoffsegment werden nicht die starken Reduzierungen stattfinden, dass man sagen kann, wir können die Preise jetzt auf einmal wieder auf ein Niveau von 2020 ziehen. Das wird nicht passieren. Und was der Zinsmarkt machen wird, ja, das wissen wir alle nicht so ganz genau.
Das stimmt.
Deswegen, wer vorhat, sich Eigenheim zu schaffen, aus der Mietwohnung rauszugehen, denn die Mietwohnung, der Mietbedarf ist immer noch hoch, sehr, sehr hoch. Und kann nicht wirklich gedeckelt werden, weil nichts nachkommt. Dementsprechend wird es auf kurzfristig bis mittelfristige Sicht auch im Mietensegment weiterhin steigen.
Alles klar. Das heißt aus deiner Sicht definitiv ein guter Zeitpunkt.
Ja.
Und natürlich kann keiner in die Zukunft gucken, das ist richtig, aber ja, Personalkosten werden ja aufsteigen, Materialkosten wahrscheinlich.
Korrekt.
Nur das Einzige, was man vielleicht nicht weiß, ist, wie das mit den Zinsen weitergeht.
Richtig.
Ja, perfekt. Was ist denn der häufigste Fehler beim Hausbau?
Der häufigste Fehler sind Fehler. Fehler, die man macht. Fehler, die man macht bei dem Fundament, welches man schafft. Und das Fundament, wie ich eingangs schon sagte, ist für mich die Gesamtkostenkalkulation. Da muss man aufpassen, da sollte man auch mit, ich nenne es immer Hosenträger und Gürtel rechnen, lieber 1 Euro mehr rechnen in der Gesamtkostenbetrachtung als 1 zu wenig, dann bleibt am Ende des Tages vielleicht noch ein bisschen Kapital über, dass man sich noch ein etwas anderes Mobiliar kaufen kann oder dass man doch noch mit dem Carport schon von vornherein starten kann. Das ist in meinen Augen einer der wichtigsten Punkte, bei der Gesamtkostenbetrachtung Fehler zu vermeiden, damit die im Nachgang nicht, ja, wie soll ich sagen,
sehr ärgerlich enden.
Ärgerlich enden, man nochmal zur Bank muss, eine Nachfinanzierung anstreben muss oder gegebenenfalls an das Eigenkapital ran muss, was vielleicht für was völlig anderes gedacht war. Das ist in meinen Augen der größte Fehler, den man machen kann, ist Fehler von Beginn an im Fundament, in der Kalkulation, ganz genau.
Alles klar. Ja, früher hatten wir das immer mit Mehrgenerationenwohnen. Ich glaube, ein bisschen kommt das auch so ein bisschen wieder. Kann man sich den verändernden Wohnflächenbedarf beim Hausbau schon berücksichtigen?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es ist seit Corona, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist der Bedarf für Homeoffice-Arbeitsplätze gigantisch gestiegen. Gigantisch.
Das stimmt.
Es sind auch noch 2 arbeitenden Personen, die Möglichkeit haben, Homeoffice zu betreiben. Auf einmal brauche ich 2 Arbeitszimmer. Das bedeutet, wir sind oder man ist in der Lage, durch individuelle Grundrissgestaltung natürlich dem Bedarf gerecht zu werden, sei es im Keller oder im Spitzbodenausbaubereich beispielsweise, wo man diese Räume dann mit unterbringen kann. Aber auch das Thema Vorbereitung fürs Alter in Richtung Einliegerwohnung, die jetzt vielleicht im ersten Step noch als Homeoffice-Platz genutzt werden kann, dann aber später im höheren Alter gegebenenfalls als Einliegerwohnung für die Pflegekraft beispielsweise oder die Eltern, Schwiegereltern, die berücksichtigt werden sollen, später mit einzuziehen in das Gebäude. Das sind Themen, die hat man tagtäglich am Tisch.
Alles klar. Also ist auch möglich, macht dann Sinn, das offen anzusprechen mit dem Berater. Und dann muss man einfach gucken, welche Möglichkeiten da Sinn machen, dass man später das ein bisschen anpassen kann.
Richtig,
genau. Neue Tür zur Einliegerwohnung oder sowas.
Und beispielsweise. Es lässt sich, wie gesagt, alles vorbereiten, dass man später nur noch mit kleinen Handgriffen, wie du richtig sagst, vielleicht eine Tür aufmachen muss, eine Tür reinsetzen muss und schon ist es eine eigenständige Wohneinheit für sich. Das lässt sich alles im Zuge der Konzeptionierung bereits mit vorsehen.
Alles klar. Du hattest ja vorhin schon ein bisschen was zu den Kosten erzählt. Wie relevant ist in der heutigen Zeit so ein Festpreis beim Hausbau?
Das ist einer der wichtigsten Punkte. Also ohne Festpreis, ich würde mich schwer tun, ohne Festpreis irgendetwas zu kaufen. Also an sich zu kaufen. Beim Thema Hausbau ist es aber mitunter einer der gravierendsten Punkte, weil wenn heute ein Haus gekauft wird zu einem Konditionssatz X, muss ich ja oder rechne ich ja als Bauherr auch mit diesen Kosten, die am Ende des Tages stattfinden. Ja. Klar, man muss immer gucken bei der Gesamtkostenbetrachtung, dass man gewisse Puffer mit einbindet für gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen während der Bauphase. Aber der Grundbaustein des Hauses, der Festpreis, der vereinbart wird, der sollte möglichst lange gewählt werden. Und da sieht man auf dem Markt ganz, ganz unterschiedliche Vertragsmodalitäten. Es gibt welche, die arbeiten mit einer Ober- und Untergrenze beim Hausbau. Es gibt Firmen, die bieten 3-4 Monate Festpreisgarantien an. Es gibt Unternehmen, die sagen, wir machen 7 Monate, 12 Monate, ganz, ganz unterschiedlich. Da sollte man auch immer drauf aufpassen oder drauf achten, wann kann ich beispielsweise mit meinem Haus starten oder wann kann die Firma überhaupt starten, weil in den meisten Fällen ist der Festpreis an den Baustart gebunden. Also von Auftragserteilung bis Baustart. In den meisten Fällen. Darauf basiert dieser Festpreis bzw. die Festpreisgarantie. Und da sollte man dann auch gucken, wann kann ich überhaupt theoretisch anfangen. Weil es gibt genug, wie sag ich mal, Anbieter auf dem Markt, die haben Wartelisten, wo man 1,5 Jahre warten muss, bis man überhaupt starten kann mit dem Neubau. Es gibt Unternehmen, die sagen, wir legen innerhalb von 3 Monaten los. Da sollte man drauf aufpassen.
Alles klar. Ja, Möhre, dann vielen, vielen Dank. Ich glaube, du hast uns viele wertvolle Insights geliefert.
Gerne.
Euer Thema ist ja, glaube ich, wir bauen den Norden. Das heißt, wenn einer von unseren Hörern mal ein Haus baut, dann kann er sich gerne an euch wenden.
Ich bitte darum.
Alles klar. Und wie erreicht er euch am besten?
Am besten direkt über unsere Homepage www.kagebau.de. Das macht am allermeisten Sinn. Wir haben auf unserer Homepage einen sogenannten Beraterfinder, wo man Online-Termine mit den Verkäufern und Beratern bei uns vereinbaren kann. Oder ansonsten auch gerne direkt per E-Mail oder Telefon bei uns melden. Kontaktdaten haben wir alle auf der Homepage oder uns in unserem Musterhauspark in Hohenlockstedt besuchen kommen.
Super, das hört sich klasse an. Vielen Dank.
Gerne.
Du möchtest wissen, wie viel deine Immobilie wert ist? Dann haben wir eine gute Nachricht für alle Podcast-Hörerinnen Nordlichter. Für Immobilien in unserem Einzugsgebiet führen wir gerne eine kostenfreie Immobilienbewertung durch. Einfach anrufen unter 04101 854 54 54 oder schreibt uns eine Mail an info@visalo-immobilien.de. Freut euch jetzt schon auf die nächste Folge von Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Wie immer donnerstags, bevor ihr aufsteht.